Das Kind. Ernst Friedrich Hemiker wurde am 27. Juli des Jahres 1896 geboren. Er war das dritte Kind von Peter Friedrich und seiner Frau Adeline. Der Lebensmittelpunkt der Familie lag in Kirspe, einem Amt, das damals kaum 5000 Menschen zählte. Aus einem Heimatbuch geht hervor, dass die Familie zu den Alteingesessenen zählte, deren Vorfahren schon im 15. Jahrhundert in der waldreichen Gegend mit ihren sanften Hügeln und den Tälern von Kerspe und Volme lebten. Wie in den meisten Familien spiegelte sich auch bei ihr über die Jahrhunderte ein ewiger Auf- und Abstieg wider. Die einen brachten es zum Richter oder zum Gutsbesitzer, andere gerieten in Abhängigkeiten, verschuldeten sich und wurden zu Tagelöhnern oder Kutschern. Als Adeline ihren ersten Sohn Ernst gebar, 7 weitere Geschwister sollten noch folgen, ging es für die Hemikers gerade steil bergauf. Die Wirtschaft im Kaiserreich wuchs kräftig und ausdauernd. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs sollte Deutschland zur stärksten Industrienation Europas aufsteigen. Das Ruhrgebiet expandierte in so atemberaubendem Tempo wie in unseren Tagen die Metropolen des fernen Ostens. Einem Magneten gleich zog es die Menschen aus weiten Teilen Mitteleuropas an. Die Zahlen der Einwohner schnellten in die Höhe. Das Ruhrgebiet formte sich endgültig zur industriellen Herzkammer des Reichs. Von dort ausgehend erfasste der Boom auch Kirspe, spätestens mit dem Bahnhof, der 1892 eingeweiht wurde. Nach dem Anschluss an das deutsche Eisenbahnnetz konnten Waren in großer Stückzahl in den Ort und wieder hinaus transportiert werden. Zahlreiche neue Firmen siedelten sich an, bestehende Betriebe bauten ihre Kapazitäten aus. Die Hemikers wohnten zu jener Zeit auf der Windfuhr, einem Gehöft in der Nähe des Bahnhofs, oberhalb der Bahntrasse. Als der Boom in seiner Heimat einsetzte, hatte mein Urgroßvater Peter Friedrich ein Bauunternehmen gegründet. Die Geschäfte liefen offenkundig fabelhaft. In der Familie wird erzählt, dass er bald über 100 Mitarbeiter beschäftigte und wegen seiner hohen Einkünfte und Steuerabgaben in die höchste Klasse des preußischen Dreiklassenwahlrechts aufstieg. Der neue Wohlstand wurde bald auch für die Nachbarn auf dem Grundstück der Familie unübersehbar. Noch bevor Ernst das Laufen lernte, begannen sein Vater und sein Großvater damit, das frühere Backhaus, in dem die Familie wohnte, zu einer Villa umzubauen. Bald öffnete sich der neue Flügel des Hauses mit Giebel und Loggia zu einem kleinen Park hin, um den sich ein Gärtner kümmerte. Während die Nachbarn weiterhin zum Wasserholen auf den Gang zum Brunnen angewiesen waren, wurden die Hemikers über eine Rohrleitung mit frischem Wasser aus einer weit entfernt gelegenen Quelle versorgt. Dabei blieb es nicht. Gegenüber auf der anderen Straßenseite entstanden später auch noch eine Fuhrmannswohnung mit Stallungen und ein Unterstand für die Wagen. Das Reich expandierte und mit ihm das Geschäft der Hemikers. Wie der kleine Ernst seine Kindheit erlebte, lässt sich kaum sagen. Bilder aus jener Zeit habe ich nie gesehen. Es gibt nur Indizien für eine gewisse Strenge, die damals durchaus üblich war. Einer Anekdote zufolge, die bis heute in Familienkreisen kursiert, musste mein Großvater während seiner Zeit im Kindergarten immer wieder dazu ermahnt werden, seinen Onkel Hugo mit Onkel anzusprechen. Der Junge war 2 Jahre jünger als Ernst selbst, er saß noch im Kinderwagen. Ernst absolvierte die Grundschule und Mittelschule in Kirspe. Danach pendelte er 1 Jahr lang zur Oberrealschule im nahen Gummersbach. Die meisten Söhne stammten aus wohlhabenden Familien. Es waren Kinder von Fabrikanten und Beamten, von Landwirten oder auch Offizieren, die eine gute Schulausbildung bis hin zum Abitur erhielten, aber dafür nicht in eine Großstadt ziehen sollten. Einer der Schüler, Ottmar Kohler, sollte Jahrzehnte später als Vorlage für einen Roman von Heinz G. Konsalik große Popularität erreichen. Der Arzt von Stalingrad behandelte während des Zweiten Weltkriegs und in 10 Jahren sowjetischer Kriegsgefangenschaft tausende Patienten, egal ob Deutsche oder Sowjets. Mildtätige brachte diese Schule also auch hervor. Eine Klasse teilten die beiden Jungs aber nie. Als Ernst in Gummersbach die Schulbank drückte, war Kohler gerade erst 3 Jahre alt. Warum mein Großvater nur kurz an der Oberrealschule blieb, ist nicht überliefert. Vielleicht wollte der Vater ihn rasch im Betrieb ausbilden lassen. Dann allerdings wäre zu fragen, warum er ihn für ein Jahr nach Gummersbach an eine Schule mit allen Perspektiven auf einen höheren Abschluss wechseln ließ. Aus dem Klassenbuch, das heute noch am Lindengymnasium in Gummersbach aufbewahrt wird, geht hervor, dass Ernsts Leitungen, gelinde gesagt, überschaubar waren. Vor allem in den Fremdsprachen, Französisch und Englisch, häuften sich bald die Aussetzer. Einiges spricht dafür, dass er schlicht zu faul war. Weitere Einträge der Lehrer vermerken, dass Ernst nachsitzen musste, weil er nachlässig arbeitete und Unfug trieb. Angeblich schloss Ernst die 9. Klasse noch ab. Festgehalten wurde sein Abgang im Folgejahrbuch indes nicht. Das sei seltsam, so der Archivar der Stadt. Die Schule sah offenbar nach Ernsts Abgang keinen Grund mehr, sich an ihn zu erinnern. Eine höhere Allgemeinbildung eignete sich Ernst also nicht an, obwohl sich seine Familie diesen zu damaliger Zeit noch schieren Luxus wohl hätte leisten können. Stattdessen verdingte er sich die folgenden 3 Jahre als Praktikant im Bauunternehmen seines Vaters. Statt Platon zu lesen und Goethe zu zitieren, lernte er Baustoffe anzurühren, Wände zu mauern und Dachstühle zu errichten. Ernsts Vater stand treu zu Kaiser, Volk und Vaterland. Gemeinsam mit Kameraden rief er in Kirspe einen Wehrverein ins Leben, der aus Reservisten sowie Landwehrleuten bestand und dessen Vorsitz mein Urgroßvater zunächst übernahm. Wehrvereine schossen zu jener Zeit wie Pilze aus dem Boden. Sie waren Ausdruck eines Zeitgeistes, der damals große Teile des Mittelstands erfasste. Das Deutsche Reich sahen die Mitglieder auf doppelte Weise bedroht, zum einen außenpolitisch, in den Marokko-Krisen und den Balkankriegen der ersten beiden Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts war der Kaiser außenpolitisch unter Druck geraten. Frankreich rüstete nach der als Schmach empfundenen Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71 sein Heer massiv auf. Das Bündnissystem Bismarcks zerfiel zusehends, Allianzen formierten sich gegen das Deutsche Reich, den einstigen Shootingstar Europas. Auch im Innern identifizierten die Wehrvereine einen Gegner. Die Sozialdemokraten, die rasch an Zuspruch in der Arbeiterklasse gewannen und die alte Ordnung und Klassenhierarchie zunehmend in Frage stellten. Die Wehrvereine lassen sich als eine Art außerparlamentarische Opposition verstehen, die mit viel Druck den Ausbau und die Stärkung des Heeres erreichen wollte, um in einem Weltkrieg zu bestehen, den viele bereits kommen sahen, und um die Armee wieder zur Schule der Nation zu machen. Die strategischen Ziele indes gingen deutlich darüber hinaus, sich gegen vermeintliche Gegner von außen und innen zur Wehr zu setzen. Das völkische Gedankengut, das unter den Nazis zu seiner maximalen Perversion gelangen sollte, schlug in den Wehrvereinen zu jener Zeit bereits Wurzeln. Das zeigt sich exemplarisch am Deutschen Wehrverein, der 1912 gegründet wurde und mit seinen zwischenzeitlich 350.000 Mitgliedern und über 500 Ortsgruppen eine der führenden Organisationen ihrer Art darstellte. An der Spitze stand mit Generalmajor A.D. August Keim nicht nur ein Veteran des Deutsch-Französischen Kriegs, sondern auch ein führender Propagandist völkischer Ideologie. Er verfügte über hervorragende Kontakte in die Schwerindustrie und zur Presse im Kaiserreich. Für ihn und die zahlreichen Soldaten, Beamten, Lehrer, Geschäftsleute und Mitglieder freier Berufe in den Reihen des Vereins ging es im Kern darum, die Deutschen gesellschaftlich zusammenzuschließen und so völkische, kulturelle und nationale Werte zu stärken. Die Blutsbande der Volksgemeinschaft sollten für die Mitglieder mehr gelten als internationale Verflechtungen, die wir heute wohl mit dem Begriff Globalisierung umschreiben würden. Die Vereine trieben ihre Ziele bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs mit Werf voran. Lichtbildvorträge, damals hochmodern, wurden gepaart mit Vorträgen über Themen wie die Leistungsfähigkeit des Reichs, die Gefahren des Sozialismus und militärische Fortentwicklungen. Häufig gingen die Abende früher oder später in Happenings über. Alkohol löste die Stimmung. Gefeiert wurde viel. Stammtische, Ausflüge und vor allem die großen nationalen Feiertage, wie des Kaisers Geburtstag oder der Sedantag, de facto der Nationalfeiertag des Reichs, an dem man der Kapitulation der französischen Armee 1870 gedachte, wurden begangen. Deutschland, das war die Quintessenz, war kulturell und militärisch überlegen. Der Mann war ein Patriarch, die Frau seine Erfüllungsgehilfin. Das klingt mittelalterlich, mag man heute denken. Und tatsächlich war das Symbol des Vereins ein teutonischer Ritter. Wie stark Ernsts Vater im Wehrverein Kirspe engagiert blieb, ist nicht verbrieft. Den Vorsitz gab er bald wieder ab. Vielleicht war ihm die Organisation der regelmäßigen geselligen Treffen im Hotel Kramer an der Hauptstraße unterhalb seines Anwesens schlicht zu zeitaufwendig. Schließlich war er ein Unternehmer und hatte einen expandierenden Betrieb mit zahlreichen Arbeitern zu führen. Wie stark sein Druck auf seine Söhne wohl gewesen sein mag, in sein Unternehmen einzusteigen. Fest steht, dass zumindest zwei von ihnen sich auf den Weg begaben, dem Vater nachzufolgen. Dabei verfügte Ernst immerhin über eine starke Leidenschaft für Technik. Im Gegenzug für seine Verpflichtung gegenüber dem väterlichen Betrieb erhielt er beachtenswerte Privilegien. Ernst machte 1913 den Führerschein und nahm noch im selben Jahr, mit nicht einmal 18, an zwei Motorradrennen teil. Dass er sich bei einem der beiden, wie er zu seinem 75. Geburtstag einer Lokalzeitung berichtete, sogar mit dem Zweirad überschlug, hielt seinen Vater nicht davon ab, ihm kurz darauf noch das erste Auto in Kirspe zur Verfügung zu stellen. Ein Bild aus jener Zeit zeigt Ernst mit schräg sitzender Mütze am Steuer des Phänomobil 612 PS, aufgenommen am Fuße des Drachenfelsens. Hinter ihm sitzen zwei seiner Geschwister und zwei Freunde. Ich bin daran oft vorbeigelaufen. Das Foto hing in meinem Elternhaus im Flur, ebenso wie das des roten Flugzeugs, das einem seiner jüngeren Brüder gehörte. Ernsts Blick auf dem Bild wirkt auf mich arrogant. Ein Heranwachsender der lokalen Elite, der seinen Status für naturgegeben hält. Ein junger Mann im Einklang mit seiner Familie und seinem lokalen Umfeld, mit dem Kaiserreich und dem großen Ganzen. Einen letzten Sommer lang.